Hallo und herzlich willkommen bei der Innovationskiste Expedition Querweg. Im Herbst 2020 haben wir uns gemeinsam mit 20 Wanderpartnern auf den historischen Querweg von Freiburg nach Konstanz begeben. Dabei haben wir uns der Frage gewidmet, was mache ich mit einer Idee? Ich bin Lydia und gemeinsam mit Moritz,
hi,
werden wir euch virtuell auf den 10 Folgen begleiten. Unsere Moderatorin Ina Fay hat auf ihrem Weg mit innovativen Gründerinnen und Gründern, erfahrenen Selbstständigen und Experten aus unterschiedlichen Branchen gesprochen.
Genau, und jede der 10 Folgen beschäftigt sich mit einem, manchmal aber auch mehreren, sehr konkreten Themen, und zwar rund um das Thema oder die Fragestellung, was mache ich eigentlich mit einer Idee? Am Anfang von jeder Folge haben wir für euch einen Schnellüberblick zusammengestellt, wo wir ganz kurz die Gesprächspartner und das Thema des jeweiligen Podcasts vorstellen, damit ihr so ein bisschen Orientierung habt und wisst, was auf euch zukommt. Die erste Folge heute beschäftigt sich mit Gründungsökosystemen, genauer genommen sogar mit Gründungs- und Innovationsökosystemen. Die hängen ohnehin ziemlich nah zusammen. Gründungs- und Innovationsökosysteme sind quasi Rahmenbedingungen, unter denen Gründungen oder Innovationen oder auch am besten beides quasi von selber entstehen. Dazu haben wir 3 Gesprächspartner, und zwar sprechen wir mit dem Peter Neske. Peter Neske ist Jubiläumsbeauftragter der Stadt Freiburg für Innovation, der gleichzeitig aber intensiv für den Pfizer Healthcare Hub arbeitet, oder was heißt intensiv, er leitet ihn. Und er erzählt uns außerdem, wie er sich im Innovationszentrum Grünhof in der alten Lokhalle einbringt. Übrigens, wer da noch nicht war, unbedingt mal hin, das ist allein baulich total geil und da ist immer Leben drin.
Nach Peter sprechen wir mit Dr. Julia Moorbacher. Julia leitet den DigiHub Südbaden. DigiHubs sind in Baden-Württemberg regionale Anlaufstellen, die kleine und mittelständische Unternehmen im Digitalisierungsprozess helfen sollen, die gleichzeitig aber auch digitalisierende Startups unterstützen. Also Startups, die Ideen, die bei der Digitalisierung helfen oder helfen können, vorantreiben. Julia wird uns etwas über ihre Arbeit im DigiHub erzählen. Nicht zuletzt sprechen wir mit Gudrun Reber. Gudrun ist bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Freiburg. Sie wird uns von einem Finanzierungsprojekt für die Freiburger Kultur- und Kreativwirtschaft erzählen, einem Crowdfunding-Projekt.
Auf der heutigen Strecke begleitet mich Peter Neske, Jubiläumsbotschafter für Innovation der Stadt Freiburg und Leiter des Pfizer Healthcare Hub. Wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, was eine gute Idee ausmacht und welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit diese Ideen reifen, wachsen können und Innovation entsteht. Hallo Peter.
Hallo liebe Ina. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
Wir sitzen hier in der Lokhalle, dem Kreativpark Freiburgs.
Korrekt, ja.
Ich sehe Schiffcontainer, ich sehe ein Gartenhäuschen. Was macht die Lokhalle so besonders? Warum sitzen wir hier und warum ist das unser besonderer Start für die Expedition Querweg?
Naja, wir sitzen hier, weil das wahrscheinlich eine der coolsten Innovationslocation in Freiburg ist. In einem Gebäude, was unheimlich viel Geschichte ausstrahlt. Hier wurde früher sogar der Orient Express gewartet, was in seiner Zeit ja auch Innovation im Sinne des luxuriösen Reisens vielleicht war. Und wo die Stadt Freiburg zusammen mit dem Grünhof, einer sehr etablierten Gründerökonomie hier in Freiburg, entschieden hat, einen Ort zu schaffen, auf der aus der ganzen Republik her Innovatoren aus den Themenfeldern Smart Green oder Social Lab zusammenkommen, um sich hier gegenseitig zu befruchten im positiven Sinne.
Wie viele Startups sitzen hier drin?
Ich kenne die genaue Zahl nicht. Ich schätze mal, dass es 35 Startups sind, aber natürlich unzählige viele mehr, die dann immer wieder hierher kommen. Über die diversen Programme, die hier laufen, kommen ja immer wieder interessante Persönlichkeiten hierher.
Es gibt verschiedene Themenbereiche. Kannst du uns einmal kurz einen Einblick geben, wie diese Lokhalle hier aufgebaut ist? Weil es ist einfach unfassbar. Wir sitzen hier in so einem kleinen Treibhaus drin. Das ist ja schon ein sehr, sehr kreativer Raum. Wer trifft sich denn hier?
Ja, es sind verschiedene Themenfelder. Baden-Württemberg hat ja dieses Digital at BW als Dachmarke aus dem Bereich des Wirtschaftsministeriums aufgebaut, wo es meines Wissens 9 Start-up-Landesacceleratoren verteilt über Baden-Württemberg gibt. Zum Beispiel in Mannheim-Heidelberg sind die Life Sciences, in Stuttgart sind die ganze Mobilitäts-Startups und hier in Freiburg ist Smart Green, während zum Beispiel in Breisach der Baden-Campus ein weiterer Start-up-Landesaccelerator ist. Und dies eingebettet halt in ein sehr starkes Innovationsumfeld hier in Freiburg mit der Universität. Wir sind der größte Fraunhofer-Standort in Deutschland. Es hat Max Planck, es hat Hans Schickert und es hat auch die Nähe zum Elsass und zur Nordschweiz. In der Lokhalle sind zum einen Smart Green, aber dann auch soziale Themen, sodass ein wildes Miteinander hier stattfinden kann, was sich gegenseitig immer wieder inspiriert.
Wunderschön. Also es sieht einfach nur klasse aus und ich kann mir vorstellen, dass man hier sehr, sehr innovativ und kreativ zusammenarbeiten kann.
Unbedingt. Und das Schöne ist, es ist ja ein Raum hier, also auch im physischen Sinne. Man hat hier eine große Halle und hier passiert vieles geplant und ungeplant. Dinge passieren, Begegnungen passieren, Gespräche entstehen, auch Ungeplantes. Dadurch, dass man sich begegnet, sich kennenlernt, Vertrauen aufbaut, passieren viele Dinge. Und dann manchmal auch in Kombination mit den Programmen. Also wir partizipieren zum Beispiel seit mehreren Jahren an dem sogenannten Grow-Programm, wo über definierte Fragestellungen dann hier der Grünhof scoutet, bundesweit nach Startups. Dann auch aus Berlin Startups den Weg hierher finden, weil sie spannende Industriepartner wie die EWS, wie Greenpeace Energy oder wie den Pfizer Healthcare Hub hat und worauf dann konkrete Ideen diskutiert werden, definiert werden, über Matchmaking Days dann auch mal gechallenged werden und daraus resultiert dann das ein oder andere sehr konkrete Projekt.
Sehr schön. Ja, Peter, ich habe dich für die Innovationskiste Expedition Querweg eingeladen, weil ich gerne mit dieser Wanderung herausfinden möchte, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt für Innovation, die Innovation bewirken können. Und um die Frage zu beantworten, was mache ich mit einer Idee? Es gibt so viele kreative Menschen und so unterschiedlich sind auch die Ansätze. In deiner Rolle als Jubiläumsbeauftragter für Innovation der Stadt Freiburg, wie gehst du mit Ideen um?
Ich bin ja vor allem bei Pfizer beschäftigt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist natürlich so meine Hauptprofession, Ideen für Pfizer aufzunehmen, umzusetzen oder Fragestellungen in den Raum zu tragen, hier zum Beispiel in die Lokhalle oder in den Baden Campus oder nach Heidelberg Mannheim, um dann daraus mögliche Lösungsansätze zu finden. Im Rahmen des Stadtjubiläums ist es spannend. Wir sind ja 9 Stadtjubiläumsbotschafter und jeder vertritt sozusagen eine Farbe der Stadt. Ich bin für Wirtschaft und Innovation. Die Tage werdet ihr euch auch noch mit Betty Barbecue unterhalten. Sie steht Richtig. Für Diversität, Tourismus und andere Dinge. Und dort versuchen wir ganz einfach diesen Geist, der in dieser jungen Stadt, 900 Jahre ist ja noch nicht wirklich alt, aber mit sehr vielen jung gebliebenen Menschen, die Dinge vorantreiben wollen, wir haben den jüngsten Oberbürgermeister einer Großstadt in Deutschland, versuchen wir dann zum Beispiel über eine Digitalisierungsstrategie, die zum Gemeinwohl orientiert ausgerollt wird, Dinge voranzubringen. Und Ideen sind manchmal ganz einfache Dinge, die man einfach auch mal anpackt, anfängt, versucht umzusetzen. Und jetzt schließt sich der Kreis zur Start-up-Ideologie, wenn mal etwas nicht funktioniert, dann ist das kein Versagen, sondern dann ist es ein Feld, um neu zu lernen und es vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen.
Sehr schöne Worte. Was macht denn für dich eine gute Idee aus?
Eine gute Idee muss etwas in einem bewirken. Also es muss einen lächeln lassen oder es muss einen aufmerksam werden lassen oder es muss einen Energie investieren lassen, drüber nachzudenken. Und dann gilt es, diese Idee zu beleuchten, vielleicht zu diskutieren, mit dem Ideengeber auch nochmal zu sprechen, was genau wolltest du denn mit dieser Idee bewirken? Und so entwickelt sich eine Idee. Und die Idee wird dann entweder groß oder sie wird wieder klein oder sie verschwindet. Und eine gute Idee ist erstmal etwas, wo es sich lohnt, weiter drüber nachzudenken.
Wenn wir über das Thema Rahmenbedingungen sprechen, welche Rahmenbedingungen benötigt denn eine Idee, um wachsen zu können? Ich meine, wir sitzen jetzt hier in einem sehr, sehr kreativen Raum. Sind das diese Räumlichkeiten, die eine Idee ausmachen oder gibt es da einfach weitere Faktoren?
Das ist natürlich jetzt eine weite Frage, Ina. Und da könnten wir jetzt den Rest des Querwegs drüber diskutieren. Da wirst du sicher ja auch noch viele spannende weitere Diskutanten dazu bekommen. Für mich sind 2 Dinge wichtig. Zum einen, eine Idee muss reflektieren auf einen Bedarf. Ob der Bedarf bewusst oder unbewusst ist, das ist erstmal der zweite Gedanke. Aber eine Idee muss etwas sein, was am Ende etwas weiter gestaltet. Das ist schon mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich bin der festen Überzeugung, dass es Räume braucht. Ich bewundere alle Menschen, die sagen, ich gehe jetzt wohin und jetzt bin ich kreativ. Ich bin so ein Typus Mensch nicht. Ich gehe laufen oder ich gehe schwimmen und plötzlich habe ich Muße, über etwas nachzudenken und dann entsteht eine Idee. Oder ich nutze so einen Raum wie hier die Lokhalle oder andere Landesacceleratoren, wo es einfach Orte und Begegnungen geben kann, wo man die Chance hat, über Ideen zu diskutieren und wo Ideen vielleicht auch aus der Diskussion heraus entstehen. Vielleicht hast du einen Gedanken, den ich noch nicht hatte, und mit einem Teil meines Gedankens entsteht ein dritter neuer Gedanke und daraus entsteht dann eine Idee, die sich lohnt, weiterzudenken.
Also ist vor allem auch das Netzwerk wichtig. Also sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, die auch eine Idee weiterspinnen wollen.
Also Netzwerke sind unbedingt hilfreich, ja. Und vor allem Netzwerke, die, und dieses Wörtchen Vertrauen hatte ich vorhin schon mal angesprochen, das habe ich jetzt aus den Jahren, die ich hier tätig sein darf, gelernt. Über Begegnungen entstehen gemeinsame Erlebnisse und über gemeinsame Erlebnisse entsteht Vertrauen und über Vertrauen entsteht die Lust, gemeinsam über Dinge nachzudenken oder Dinge zu entwickeln oder Dinge zu gestalten. Und deswegen, ja, Netzwerke sind in meinen Augen ganz entscheidend wichtig. Sonst wären wir beide auch heute hier nicht zusammen.
Richtig, genau. Peter, worauf freust du dich denn bei der Wanderung besonders? Du bist ja selber sehr sportlich und wanderaffin unterwegs. Ich meine, du hast eine Alpenüberquerung schon hinter dir und einen 24-Stunden-Lauf in Überlingen.
Ja, genau. In Überlingen, ja. Es sind beides interessante Erfahrungen gewesen, einfach um sich selbst zu erleben. Eine Alpenüberquerung kann ich jedem nur ans Herz legen, weil das Schöne daran ist, du wanderst von A nach B, nach C, nach D, nach E und halt nicht wieder nach A zurück.
Ja.
Und das erweitert den Horizont so ungemein. Und eine 24-Stunden-Wanderung kann ich jedem empfehlen, der einfach mal seinem Geist den Gedanken zumuten möchte, ich bin doch jetzt schon 5 Stunden gelaufen, eigentlich ist doch jetzt genug. Nein, es sind dann noch 19 weitere Stunden. Und das ist in einer Gruppe dann ganz wunderbar zu erleben. Ich freue mich unheimlich, dich kennengelernt zu haben, weil ich das sehr spannend finde, allein diese Idee,
Dankeschön.
Dieses Gespräch zu haben. Und das war jetzt nicht abgesprochen, aber Richtig. Das ist meine feste Überzeugung. Und alleine dieses Netzwerk, was du ja angedeutet hast, mit 25 weiteren Wanderern, einige davon kenne ich und schätze die auch sehr. Die Julia oder den Thomas oder Betty Barbecue oder die Gudrun. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt wieder den einen oder anderen.
So, die laufen alle mit. Ich freue mich sehr, sehr auf die Gespräche. Julia hat ja auch hier ihren Platz beim DigiHub Südbaden, sitzt auch hier in der Lokale im Kreativpark.
Genau, Thomas Scheule ist der Leiter vom Baden Campus. Mit dem arbeiten wir auch viel zusammen. Gudrun Reber von der Kreativwirtschaft der Freiburger Wirtschaftsförderung. Ja, auch ein ganz wichtiger Player hier in der Innovationscommunity. Ich freue mich heute, die Etappe geht ja vor allem durch meine Stadt.
Wenn genau, ich das so sagen du bist darf. Ein Urgestein, ein Freiburger Urgestein.
Ein Bobbele.
Ein Bobbele.
Und vielleicht, ich kenne jetzt eure Routenplanung nicht, aber vielleicht überrasche ich euch ja mit dem einen oder anderen, was ihr noch nicht kennt. Ja.
Wunderbar, ich freue mich auf die Route, ich freue mich auf den Tag mit dir, ich freue mich auf weitere Gespräche und auf den weiteren Austausch. Und ich würde sagen, wir starten. Ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch und die Innovationskiste Expedition Querweg, sie beginnt jetzt.
Dankeschön, Lina. Ja, so beginnt unsere Wanderung auf dem Querweg mit Peter. Peter hat die Julia Moorbacher ja schon angekündigt und freut sich schon drauf, mit ihr zu reden. Wir auch, auf den nächsten Metern quasi unserer Etappe. Im Gegensatz wird unsere Wanderung sicher nicht eine Alpenüberquerung sein, auch wenn die Strecke gar nicht so viel kürzer ist, aber sehr viel weniger Steigung hat. Jetzt allerdings freuen wir uns auf Julia, die uns einiges zum Thema Digitalisierung erzählen wird.
Hallo Julia.
Hallo Ina.
Wir laufen hier auf dem Querweg und wollen uns über das Thema Idee, Innovation und vor allem digitale Transformation unterhalten, weil das ist ja auch dein Schwerpunkt.
Ja.
Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du, was machst du und warum liebst du die Natur so sehr?
Dann fange ich mit dem Letzten an, denn das ist eigentlich so das Erste auf meinem Werdegang. Ich bin promovierte Biologin, tatsächlich Pflanzenmolekularbiologin sogar.
Das heißt,
mich zieht es auch immer wieder raus. Ich mag das sehr gerne, auch wenn ich euch nicht mehr jeden Namen von der Pflanze sagen kann mittlerweile. Mein Werdegang ging dann Richtung Technologie viel und Technologiemanagement und auch Richtung Innovation. Und es hat mich immer schon fasziniert, wie Ideen entstehen, wie man eine Idee entwickelt und wie aus einer Idee eine Umsetzung wird, wie man daraus was baut, ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendwas Neues, ein neues Geschäft oder einfach auch andere Ideen, also gar nicht mal im Berufsumfeld. Und das hat mich dann so inspiriert über meinen Werdegang, dass ich dann nochmal jetzt ein Masterstudium dran gehängt habe, Innovations- und Technologiemanagement. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und da wird es darum gehen, Wege zu finden, wie man einen Technologietransfer von Instituten und Hochschulen in kleine und mittlere Unternehmen besser fördern kann, dass es weniger oft scheitert. Denn das habe ich auf meinem Werdegang oft gesehen, dass es an ganz kleinen Sachen oft gescheitert ist. Und das ist eigentlich dann nochmal eine gute Überleitung zum Thema DigiHub Südbaden, den ich jetzt leite als Projekt. Wir sind vom Land gefördert, vom Wirtschaftsministerium. Und es gibt 10 von unseren Stellen landesweit. Ja. Und das Ziel ist wirklich, die kleinen und mittleren Unternehmen bei Digitalisierung und auch digitaler Transformation zu begleiten. Die große Herausforderung ist ja Globalisierung. Wir haben Global Player, wir haben plötzlich Leute oder Unternehmen, die in fremde Märkte eindringen. Und dann steht man plötzlich da und hat einen Markt für sich erobert und auf einmal kommt da jemand ganz anderes und macht einem den Markt kaputt. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Amazon, die dann den Büchermarkt überholt haben, oder Airbnb, die komplett das ganze Hotelgeschäft disrupted haben.
Wobei bei Airbnb ist es ja auch so, das Tool an sich kann auch wieder zu anderen Geschäftsideen führen.
Man kann das natürlich auch kreativ nutzen. Ich denke, das ist so eine, und da sind wir wieder bei der Biologie, das ist so eine Koevolution. Ich glaube, das ist auch oft so ein gemeinsames Wachsen. Aber man hat natürlich oft die Angst, man wird abgehängt. Und wir haben, obwohl wir in einem Gebiet sind, wo sehr viele traditionelle Unternehmen sind, wir haben ganz viele Vordenker, wir haben viele Hidden Champions bei uns. Und auch in den kleinen Unternehmen haben wir sehr viele Vordenker. Das sieht man schon auch im Täglichen nochmal.
Okay. Womit beschäftigt ihr euch dann genau beim DigiHard Südbaden? Wofür setzt ihr euch da ein?
Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir nehmen so ein bisschen die Unternehmen an die Hand, schauen, wo stehen die denn gerade, was ihre Digitalisierung angeht. Aber das kannst du nie nur auf Technik oder auf Technologie beschränken, sondern Digitalisierung heißt ja, du musst dir das gesamte Unternehmen angucken, die Strategie, den Markt, die Strukturen. Wie wird das Personal mit eingebunden? Was ist mit Innovationsmanagement etc.? Ja. Das umfasst einen Riesenbereich und wir gucken uns das an, gemeinsam mit den Unternehmen, und zeigen ihnen dann mögliche nächste Handlungsempfehlungen auf. Das macht Sinn, auch im Hinblick auf, wo wollt ihr denn als Unternehmen hin? Ja. Was sind eure aktuellen Herausforderungen? Könnte man eventuell mittels einer digitalen Vorgehensweise oder einer digitalen Technologie vielleicht sogar neue Geschäftsbereiche entwickeln und dann sogar Richtung digitale Transformation gehen? Kommt nicht so häufig vor, aber es kommt auch vor.
Was sind denn so Herausforderungen, womit sich kleine und mittelständische Unternehmen bezüglich der digitalen Transformation auseinandersetzen müssen? Im ersten Augenblick würde ich sagen, es sind Prozesse, Produktionsprozesse. Aber wahrscheinlich muss man da schon viel kleiner anfangen und es geht eigentlich um das Miteinander und die Mitarbeiten und die Strukturen da nochmal viel
Ganz
mehr, oder?
Genau. Also das ist tatsächlich, die Anfragen, die wir kriegen, sind extrem gemischt, extrem unterschiedlich von, oh Gott, wir haben nicht mal einen Online-Auftritt, wir wollen gefunden werden, bis hin zu, wir wollen vernetzte Maschinenparks, um Predictive Maintenance zu machen, bis hin zu, letztens hatte ich die Anfrage, wir würden gern unseren Kundenservice ein bisschen mehr automatisieren und würden gerne KI mit einbauen. Also du siehst, da ist eine Riesenbandbreite dabei. Aber im Endeffekt geht es ganz oft wirklich um das Digitalisieren von einfacheren Prozessen. Und das hat natürlich den Schritt davor, dass man sagt, okay, man muss erstmal die Prozesse an sich angucken, denn es macht ja keinen Sinn, einen Prozess, der nicht gut ist, der eigentlich so schon grenzwertig funktioniert, den dann einfach zu digitalisieren, sondern man sollte dann das ganz anfangen. Und wie du sagst, es geht um das Miteinander und es geht eben um das Einbinden der Menschen. Digitalisierung ist nicht der Heilsbringer, sondern es ist an sich ein Enabler, ein Möglichmacher von Dingen, die man gerne angehen würde, die vielleicht sonst nicht funktionieren oder nur sehr zäh oder schleppend funktionieren würden.
Ja. Gibt es denn Faktoren oder Rahmenbedingungen, die eine Idee und dann schlussendlich Innovation fördern können im digitalen Kontext?
Ich glaube, du brauchst es gar nicht so sehr nur aufs Digitale zu beziehen. Jetzt fällt dieses Wort Mindset. Es braucht diese innere Haltung zu sagen, ich lasse was Neues zu. Und nicht nur der Geschäftsführer lässt was Neues zu, sondern die Ideen sitzen ganz oft in den Köpfen aller Mitarbeiter. Da sitzt wirklich Wissen, da sitzt langjähriges Wissen. Die Mitarbeiter stecken mittendrin. Und Innovation kann ja durchaus auch mal sein, dass man sagt, man erneuert Prozesse. Muss ja nicht unbedingt immer das Big Thing sein. Diese Haltung einzunehmen und zu sagen, ich höre meinen Mitarbeitern zu, ich gebe ihnen die Möglichkeit und den Raum, Ideen einzubringen und gemeinsam vielleicht auch Projektteams zu bilden, an denen sie nebenher auch mit der Möglichkeit mal scheitern zu dürfen, vielleicht auch mit einem kleinen Budget, man kann es ja mit kleinen Möglichkeiten auch mal ausprobieren, dass man das mal zulässt und das ein bisschen fördert, das ist schon eine gute Einstellung.
Absolut. Was würdest du sagen, was sind da so die ersten Schritte? Gibt es einfach einen Briefkasten, wo die Mitarbeiter ihre Ideen einschmeißen können und dann gehen die vielleicht im Zweifel irgendwie verloren? Was würdest du sagen, wie kann man das einführen, dass tatsächlich Mitarbeitende damit eingebunden werden?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Es kommt natürlich erstmal drauf an, welches Grundvertrauen ist grundsätzlich auch da. Wie spricht man im Unternehmen miteinander? Wenn ich also die ganze Zeit so ein Top-Down-Management hatte, wo dann von oben herab Ansagen gemacht wurden und jeder hat nur gespurt, dann ist es sehr schwierig, auf einmal umzuschalten und zu sagen, so, wir setzen uns jetzt alle an einen runden Tisch und jeder pitcht eine Idee. Das wird nicht funktionieren, auf keinen Fall. Das ist schon wieder ein Prozess, den man initiieren muss. Ein Briefkasten könnte zum Beispiel in einer sehr traditionellen Firma ein erster Schritt sein tatsächlich. Ja. Am besten ist es, wenn man sehr klar dann zeigt, der Briefkasten wird so und so oft geleert, mit den Ideen passiert im Nachgang das und das und das. Und man geht dann nochmal auf die Leute wirklich zu und sagt, hör mal zu, hast du da Lust, da was dran zu machen? Im Idealfall hat man vielleicht sogar eine interne Open Innovation Plattform, wo man sagt, okay, ich stelle da was drauf. Hat da jemand schon mal was dazu gemacht? Hat da jemand eine Idee dazu? Ich fände das total cool, das könnte uns vielleicht die und die Probleme lösen. Oder ich habe da gesehen, ein Kunde von uns könnte da Hilfe gebrauchen. So eine Möglichkeit, ins Miteinander zu kommen, die braucht es auf jeden Fall.
Also es ist eigentlich eine Frage der Innovationskultur.
Ja.
Du leitest ja auch noch einen eigenen Podcast.
Ja, ganz neu.
Digitale Wirtschaft und Innovation in Südbaden. Um was geht's da genau?
Das ist ein ganz neues Projekt von uns, denn auch wir waren natürlich am Anfang von Corona ganz schön gebeutelt. Wir machen ja viele Veranstaltungen, wo wir eben sensibilisieren, informieren über digitale Technologien, über Innovationsmöglichkeiten, über Kultur im Management etc. Das ist natürlich erstmal eingebrochen und auch wir mussten erstmal lernen, wow, wie funktioniert das denn im Digitalen? Und ein ganz wesentlicher Faktor bei uns ist natürlich auch das Vernetzen von Menschen. Und da haben wir leider aus den letzten Monaten auch gelernt, das funktioniert sehr schwierig auf digitalen Veranstaltungen. Also haben wir uns überlegt, ein Schwerpunkt bei uns im Projekt ist eigentlich auch Wissenstransfer. Wissenstransfer haben wir gestartet, zunächst mit einem Blog im Frühling, den wir befüllen, eben mit Gastbeiträgen, aber auch mit eigenen Beiträgen zu ganz gemischten Themen. Und dann kam noch die Idee auf, in diesen Blogbeiträgen geht es ja ganz oft um Expertenwissen.
Ja.
Uns war für diesen Podcast jetzt wichtig, dass wir die Menschen im Fokus nehmen. Wir wollen Gespräche hören, wir wollen hören, wie geht es ihnen mit der Digitalisierung?
Ja.
Wie geht es nicht nur dem Geschäftsführer, sondern wie geht es vielleicht auch dem Mitarbeiter? Wie geht es vielleicht einer Stadt damit, dass sich die Stadt ändert? Wie geht es den Kulturschaffenden etc.? Und so möchte ich jetzt in unserer Podcast-Reihe Menschen ins Boot holen, Menschen in Gespräche reinholen, mit denen ich mich ganz locker darüber unterhalte, wie geht es ihnen denn mit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft, mit ihrer Umgebung, was sind so ihre Herausforderungen und worüber freuen sie sich und was fehlt ihnen vielleicht auch mal.
Wie nimmst du das bisher wahr, was fehlt und wie geht es vielen mit dem Thema?
Man lacht, es ist so ein bisschen gemischt. Manche, von denen man es wirklich gar nicht denken würde, man geht dorthin in ein ganz kleines Unternehmen, vielleicht ein Handel, vielleicht was Ähnliches oder ein Handwerker. Und denkt so, oh je, da geht's wahrscheinlich um Digitalisierung von Büroprozessen, aber die denken wirklich schon weiter.
Ja.
Also denken richtig mit und sind nicht an vorderster Front, aber sie wissen, was geht. Sie wissen schon fast immer, was möglich ist. Sie haben da schon was gehört und möchten dann von uns quasi wissen, wie gehe ich daran. Wir kennen zum Beispiel einen Blaser, ich mache jetzt keine Werbung in Freiburg, aber der war immer so ein bisschen genervt von diesen Auftragsprozessen im Handwerk und wie das dann abläuft. Und was hat er gemacht? Er hatte einen guten Kumpel, der ist Programmierer und zack, haben sie ein Startup gegründet und haben jetzt eine eigene Software herausgebracht, die man quasi buchen kann als Handwerker für die Auftragsabwicklung etc.
Wahnsinn.
Und ein schönes Beispiel aus dem Handwerk, aus dem Schreinerhandwerk auch, ein lokaler Schreiner auch, der sagt, warum müssen wir eigentlich diese teuren Hölzer von fernab importieren, wenn wir das wunderschönste Holz, und wir sehen es heute, vor unserer Haustür wachsen haben. Klar, es ist Weichholz ganz oft.
Woher kommt das normalerweise her?
Naja, ganz oft wird es halt aus Sibirien etc. importiert. Und dann kannst du dir die Transportwege, das CO2 etc. vorstellen.
Ach du meine Güte.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wir haben hier tolles Holz. Und der Schreiner meinte eben, ich möchte gerne den Menschen aufzeigen, wir haben hier tolles Holz. Aber ich möchte ihnen vor allem aufzeigen, was sie für den Umweltschutz, für den Klimaschutz tun können.
Absolut.
Wenn sie ein Möbelstück zum Beispiel in einem Konfigurator konfigurieren, das dann nicht aus einem importierten Holz, sondern aus einem heimischen Holz gefertigt wurde. Wir haben ihn dann so ein bisschen unterstützt und haben ihn nochmal zusammen entwickelt. Wie ist es denn, wenn man noch Maschinenstunden mit einrechnet, wenn man also kein komplexes Möbelstück baut, sondern man lässt es ein bisschen einfacher. Die Maschinenstunden reduzieren sich, es kann besser geplant werden etc. Auch das könnte man sehr schön im Konfigurator darstellen. Und ich hoffe, dass es demnächst losgeht, das Projekt.
Oh, spannend.
Wir sehen auch, und zwar hat sich im Frühling, eigentlich schon letztes Jahr, ich glaube im Herbst, Winter, eine Gruppe gebildet, die Creatables, wo die Gudrun, die heute auch noch zu Gast sein wird, und ich uns auch ein bisschen engagieren.
Ja.
Und wir jetzt auch die Creatables Circle Freiburg gründen. Da geht's eben um, das kann man gar nicht in zwei Worte fassen, da geht's um Cross-Innovation, da geht's um das Zusammenspiel zwischen verschiedensten Branchen, immer im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der EU, die SDGs.
Ja.
Und das ist ein total schönes Beispiel. Und am Anfang war das so, wow, das klingt total abgefahren. Aber wenn man dann mal handfeste Beispiele gezeigt bekommt, wie von einer Firma, ein Sportartikelhersteller, bekannter aus Deutschland, die dann mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, die eigentlich Anleitungen geben, wie man Computer repariert, damit eben die Kunden ihre Produkte selber reparieren können, dann finde ich das großartig, finde ich das ein klasse Beispiel. Ja. Und da kann man eben Digitalisierung auch wirklich sehr, sehr gut nutzen, um die Leute zu sensibilisieren und auch dazu zu bringen, über das eigene Verhalten nachzudenken.
Gigantisch. Das heißt, ihr verknüpft eigentlich schon bestehende Themen. Und das ist im Endeffekt auch das Grundverständnis von Innovation, oder?
Genau, das ist. Und dann, wenn du dann wirklich nochmal so ganz krass voneinander entfernte Branchen zusammenbringst, dann entstehen oft die verrücktesten und auch die coolsten Ideen.
Das kann ich mir vorstellen. Eine letzte Frage habe ich. Wie gehst du denn mit deinen Ideen um und wie kommst du in die Umsetzung?
Das ist eine gute Frage. Erstmal, wie gehe ich mit meinen Ideen um? Man hat ja immer so Ideen, die innerhalb des Berufslebens
Richtig.
Sind. Ne? Das ist dann meistens so, dass ich das dann innerhalb von meinem Team vorstelle. Wir arbeiten nach agilen Werten. Das heißt, ja. wir sind ultra transparent und wir besprechen eigentlich alles miteinander.
Ja.
Das heißt, ich kann denen auch total vertrauen. Wenn ich also eine Idee habe und ich weiß nicht, man kann es ja oft selber nicht so ganz genau bewerten, weil man ja sehr eingeschränkten Blick dann drauf hat und sich vielleicht auch ein bisschen in seine Idee verliebt hat, dann kann ich mit meinem Team diese Ideen offen kommunizieren und wir tauschen uns ganz, ganz offen aus und die anderen ebenso mit mir. Dann gehen wir eigentlich auch schon ziemlich schnell in die Umsetzung, wie das jetzt mit dem Podcast. Wenn man dann so privat oder nebenher Ideen hat, die man gerne verfolgen wird, ja, da muss ich leider sagen, mir fehlt natürlich durch das Berufliche und durch das Studium auch im Moment die Zeit, aber die gehen nie verloren. Ich schreibe die halt auf. Irgendwann überlegt man mal weiter. Und ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, es ist tatsächlich so, meistens rufe ich meinen besten Freund an und sage, hast du mal, ich muss dir mal eine Idee pitchen. Und dann sprechen wir ganz offen und wie gesagt, er verpasst mir dann schon auch mal eine verbale Ohr und sagt, also nee, das ist totaler Bullshit. Aber wir diskutieren das dann auch ganz viel. Und das ist eben das, was ich auch benötige. Ich brauche den Austausch mit anderen, um nochmal selber ein bisschen reflektieren zu können. Und ich brauche ganz oft auch einfach mal diesen Abstand. Ich muss es aufgeschrieben haben. Ich weiß, mir geht sie nicht mehr verloren, diese Idee. Ich habe sie irgendwo niedergeschrieben. Und dann brauche ich den Abstand, wie jetzt heute so eine Wanderung.
Absolute Freiheit. Ja. Danke, liebe Julia, für deine Zeit und für den Austausch.
Danke dir.
Ich finde es total witzig, dass wir bei diesem Podcast jemanden dabei haben, der selber auch einen Podcast macht. Was ich auch total spannend finde, ist, dass gerade Handwerker oder ich sag mal kleine Unternehmen häufig im Digitalisierungsbereich entgegen aller Unkenrufe oder entgegen aller Unterstellungen doch sehr viel weiter sind, als man immer denkt. Und dass tatsächlich häufig gerade die größeren Unternehmen diejenigen sind, die sich damit schwerer tun, weil sie halt einfach schon eingefahrenere Prozesse haben und sich gar nicht mehr so leicht anpassen können oder sich da sehr viel schwerer damit tun. Das werden wir so ähnlich wahrscheinlich jetzt auch gleich von der Gudrun Reber hören, wenn wir über Finanzierungsprojekt für Kultur- und Kreativschaffende sprechen. Denn Kultur- und Kreativschaffende sind genau so eine, ich sag mal, unterschätzte Unternehmergruppe. Da denkt man immer, oh ja, das sind so die Träumer und die machen doch eigentlich auch nicht so wirklich viel. Tatsächlich sind das häufig die Ideen- und Innovationstreiber unserer gesamten Gesellschaft. Das sind diejenigen Menschen, die wirklich nach vorne denken und die auch dreimal ums Eck denken und damit Anstöße geben, die wiederum von anderen weiterverarbeitet werden können. Nicht umsonst macht die Kultur- und Kreativwirtschaft so einen großen Anteil auch aus. Also je nach Region sind es hier 10-15% der Arbeitsplätze, die am Thema Kultur- und Kreativwirtschaft hängen.
Hallo Gudrun, schön, dass du da bist.
Hallo.
Gudrun, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und wie bist du in die Wirtschaftsförderung gekommen?
Gerne. Nach meinem Studium, ich habe VWL studiert, bin ich über eine Zeitschrift auf die FWTM aufmerksam geworden und habe mich dann tatsächlich gleich am nächsten Tag für einen Praktikumsplatz dort im Cluster Green City damals beworben. War gleich angetan und bin bis jetzt dort geblieben. Die FWTM ist eine 100%ige Tochter der Stadt Freiburg und wir machen im Auftrag der Stadt Tourismusförderung, Wirtschaftsförderung und verwalten und organisieren das Messe- und Kongresswesen. Sowohl die Messe Freiburg als auch das Konzerthaus und das historische Kaufhaus sind quasi in Verwaltung der FWTM.
Und ihr habt euren Sitz im Kreativpark, habe ich gesehen.
Nein, nicht ganz. Wir sind auf dem Messegelände jetzt seit 2018 in einen Neubau gezogen oder zumindest der meiste Teil der FWTM-Mitarbeitenden. Klar, die im Konzerthaus, die sind noch immer im Konzerthaus, die arbeiten von dort aus und die in der Touristinfo auch. Ich habe tatsächlich als Einzigste noch einen Platz im Kreativpark,
okay.
weil der Kreativpark auch ein von uns initiierter Ort ist, wo Kreativschaffende und Startups arbeiten. Wir machen das mit dem Grünhof zusammen. Das ist ein Akteur, der seit 2013 jetzt in Freiburg Coworking-Plätze betreibt und ein gutes Netzwerk hat. Die FETM steckt da als Initiator und auch als finanzieller Unterstützer noch mit in dem Park mit drin. Und die Idee, als dieser Park 2018 eröffnet hat, war, dass man eben auch mich mit meiner Stelle dort verortet, um einfach dieses New Work, was dort sehr gelebt wird auch mittlerweile, das auch in die FETM ein bisschen mit reinzutragen.
Sehr schön, ja. Du hast dich ja vor allem eben diesem Finanzierungsthema angenommen und ihr begleitet Crowdfunding-Kampagnen. Was steckt dahinter?
Das Projekt ist noch sehr jung. Uns treibt dieses Thema, wie können wir finanzielle Unterstützung leisten für Startups und für Gründende. Es sind ja nicht alle Startups, sondern eben auch ganz klassische Gründer oder welche, die eine Kampagne schalten wollen. Wie können wir das noch mehr unterstützen, eben auch monetär und nicht nur durch Kontakte und durch Beratung, sondern eben auch tatsächlich durch einen kleinen Beitrag. Also das Thema Finanzierung war uns schon länger ein Anliegen, aber wir wollten nicht einfach Förderungen oder Darlehen geben, wie es einige Wirtschaftsförderungen ja machen, sondern wollten ein Projekt starten zur Hilfe zur Selbsthilfe und sind dann auf dieses Projekt, was es in München schon gibt, dieses Förderprogramm in Form eines Zuschusses für Crowdfunding-Kampagnen gestoßen und haben gedacht, das müssen wir jetzt auch ausprobieren und als Experiment jetzt mal nach Freiburg holen. Und die Idee dahinter ist, dass wir kreative Vorleistungen, die für eine Crowdfunding-Kampagne notwendig sind, mit aktuell sind es 90% fördern, damit eben Gründer und Startups, die eine Crowdfunding-Kampagne schalten möchten, von Anfang an mit kreativen Experten aus Freiburg zusammenarbeiten können. Weil oft ist das ja grundlegend, damit eine Kampagne überhaupt erfolgreich ist. Ein professioneller Film, aussagekräftige Texte, gutes Bildmaterial, eine schöne Story. Das ist oft ausschlaggebend für den Erfolg von solchen Crowdfunding-Kampagnen. Und was uns an diesem Konzept auch gefallen hat, ist, dass es eine Art Doppelförderung ist. Also es profitieren sowohl die davon, die eine Crowdfunding-Kampagne schalten und das eben ganz professionell von Anfang an machen können. Und auf der anderen Seite ist dieser Zuschuss gekoppelt an die Kultur- und Kreativwirtschaft in Freiburg direkt. Also man kann jetzt nicht mit einem Filmemacher aus Hamburg oder so zusammenarbeiten, sondern wirklich mit Kreativschaffenden in Freiburg. Und die bekommen durch diese Förderung dann auch mehr Aufträge quasi.
Wer kann sich denn genau für dieses Crowdfunding-Förderprogramm qualifizieren?
Das können im Prinzip alle, die sich bewusst dazu entschieden haben, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und die sich auch bewusst sind quasi über alles drumherum, weil Crowdfunding-Kampagnen bedeuten ja auch meistens viel Arbeit und eine gute Community-Bildung und einfach Geschichte dahinter, die selber schon gegründet haben. Also wir wollen jetzt nicht quasi kulturelle Projekte oder gemeinnützige Projekte unterstützen, sondern wirklich welche, die vorhaben, wirtschaftlich orientiert zu gründen.
Da geht es dann quasi mit der Startup-Förderung Hand in Hand.
Genau. Und die ihren Sitz in Freiburg haben. Das sind so die groben Kriterien und jeder, der diese Kriterien erfüllt, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Ja, sehr schön. Ich finde es unfassbar spannend. Wir haben für dieses Projekt die Innovationskiste Expedition Querweg auch eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext geschaltet, haben das erste Funding-Ziel nicht erreicht, aber sehr, sehr viel dazugelernt und sehr positive Dynamiken und Synergien daraus erstanden. Also genau die Aufmerksamkeit, die wir haben wollten, haben wir erreicht. Wir haben euch dadurch zum Beispiel kennengelernt. Du läufst jetzt heute hier mit.
Ja.
Und genau, das heißt, daraus haben wir auf jeden Fall unseren Mehrwert gezogen. Gibt es denn eine Kampagne, die dir im Kopf geblieben ist?
Die gibt's tatsächlich. Die haben wir leider noch nicht quasi bezuschusst, weil die gestartet hat, bevor wir damit begonnen haben mit diesem Zuschussprogramm. Das war eine Kampagne von WeTel, ein Startup aus Freiburg, die in ihrem Geschäftsmodell nachhaltigen Mobilfunk anbieten. Und ihr erstes Fundraising-Ziel war 100.000 Euro. Das haben sie in ratzfatz Schritten erreicht.
Wow.
Das war wirklich sehr schnell. Und haben dann nochmal 100.000 drauf als zweites Fundraising-Ziel und haben es knapp nicht geschafft, aber sie hätten es fast geschafft. Also sie waren schon bei 90.000 wieder. Also tolle Geschichte. Und die starten jetzt groß durch mit diesem Geld und haben eine gute Community gebildet. Und haben natürlich auch in gewisser Weise schon diesen Marktcheck geschafft, ne? Weil Crowdfunding ist ja schon auch immer so ein bisschen, da wird das Geschäftsmodell nochmal geprüft, ob es tatsächlich auch Nachfragen gibt dafür.
Ja.
Und das ist natürlich der zweite Mehrwert, den man da hat, relativ frisch am Anfang.
Das heißt, man könnte da schon eine Zielgruppenanalyse auch, oder
genau,
man könnte es damit vergleichen sozusagen.
Genau.
Was haben die denn besonders gut gemacht? Hatten die so einen besonders tollen Film oder Genau, was ist dir da im Kopf geblieben?
Das hatten sie ja. Sie waren sehr professionell schon aufgestellt. Waren davor auch schon in einem Smart Green Accelerator, der auch im Kreativpark sitzt. Also konnten da schon relativ viel mitnehmen. Sind sehr aktiv unterwegs gewesen auf Social Media Kanälen und auch in der Presse. Also die haben sich im Vorfeld, bevor sie diese Kampagne geschaltet haben, schon sehr gut publik gemacht in Freiburg, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, dass das wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Kampagne so erfolgreich war.
Gibt es etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, die gerade in dieser Situation stecken und in ihrer Vorbereitung auf eine Crowdfunding-Kampagne? Was sind denn so die Punkte, die dir besonders am Herzen liegen?
Also ich glaube, wichtig wäre es, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit welchen auszutauschen, die eine Crowdfunding-Kampagne schon erfolgreich gemeistert haben, weil ich glaube, dass man von denen ganz viel lernen kann, auch Dinge, die man vielleicht über eine normale Beratung nicht mitbekommt, sondern welche, die es schon gemacht haben, wissen es meistens ein bisschen intensiver noch und dann klar auch eine Beratung mitnehmen und nicht einfach loslegen, sondern das gut planen, bevor man auf den Markt geht damit, weil der erste Schritt ist oft entscheidend für ein Startup und auch für eine Kampagne.
Ja, klasse. Ich danke dir, Gudrun, für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, laufen noch ein paar Schritte und lassen unsere Ideen fließen.
Sehr gerne. Dankeschön.
Ja, ich würde sagen, besonders nach einem Jahr wie 2020, das die Kreativ- und Kulturschaffenden ja wirklich hart getroffen hat, ist es wichtig, in diesem Bereich nochmal neue Anreize für Freischaffende und Selbstständige zu schaffen.
Das stimmt. Und zwar deshalb, weil genau die sich ja besonders bewegen und weiterentwickeln müssen, weil deren Grundlagen und Rahmen sich so massiv verändert hat, dass da jetzt wirklich neu gedacht werden muss.
Und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer ersten Folge. Auf unserem Instagram-Kanal, die Innovationskiste, findet ihr außerdem ein Tagebuch von unserer Wanderung, wo ihr einfach ein paar Impressionen sehen könnt, mitverfolgen könnt, was wir gemacht haben. Und wir würden euch gerne einladen, unsere Beiträge zu kommentieren, uns Fragen zu stellen und vielleicht auch Anregungen oder uns eure Geschichte erzählt.
In der nächsten Folge von unserer Expedition Querweg geht es um die Themen künstliche Intelligenz und die drei Stufen der Digitalisierung. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen genauer angucken, über welche Schritte man geht, wenn man den ja durchaus schon etwas abgedroschenen Begriff Digitalisierung mit Leben füllt, der dann sicher irgendwann beim Thema künstliche Intelligenz endet. Hört wieder rein, wenn wir unsere jetzt mittlerweile digitale Wanderung fortsetzen. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Tschüss.